Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Bangs, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. Und wieder eine Woche rum und wieder sind wir da und wir haben es geschafft, Bangs wieder einzufangen, sie ist wieder dabei.
Ja, der Fluchtversuch war erfolglos.
Ey, du kommst hier nicht weg. Nee. Einmal Sumikai, immer Sumikai.
Ach Quatsch, ich hatte Heimweh, ich wollte wieder zurück.
Also du willst aber sagen, dass du irre bist, du bist freiwillig wieder zurückgekommen.
Naja, ne? Genie und Wahnsinn liegen ja nah beieinander, man weiß ja nie.
Gut, das Genie liegt ungefähr, ich tippe mal drauf, im nächsten Haus. Der Wahnsinn, der ist heute hier.
Ja, definitiv, bei Sumikai immer.
Richtig, so, wir fangen als allererstes erstmal an mit Werbung, denn wir wollen mal wieder auf unseren Lieblingsshop japanische Lebensart hinweisen. Wenn ihr Futter aus Japan sucht, wenn ihr Teeschalen aus Japan sucht oder irgendwelchen anderen Krams, also irgendwas aus Japan halt, da können wir euch den Shop wirklich sehr ans Herz legen. Kleiner Hinweis, die haben jetzt ihre Versandkosten gesenkt, jetzt lohnt sich's richtig. Abgesehen davon ist der Versand ab 69 Euro frei. Also schaut mal vorbei, geht shoppen, kann man nur wärmstens empfehlen, denn alles, was sie verkaufen, ist aus Japan.
Ja, Kekse, Süßigkeiten.
Viel besser. Die haben jetzt vorgekochten Reis bekommen. Der ist genial.
Ja, halt wie Stopp, vorgekochten Reis? Ja, das kenne ich gar nicht.
Das ist Fertigreis im Prinzip. Den kannst du entweder direkt verarbeiten oder in der Mikrowelle oder im Wasserbad machen. Der ist super lecker.
Ja, das sieht man manchmal in so japanischen Rezepten, also bei so manchen Seiten. Da bin ich immer ganz fasziniert davon, weil wir kennen ja eigentlich in Deutschland nur maximal diese Kochbeutel oder diesen Onkel Bens Knetreis, sage ich immer. Das ist so ein Block, den musst du irgendwie zermanschen und dann schmeißt du den in die Mikrowelle. Schmeckt auch eher so mittelmäßig, habe ich mir sagen lassen.
Richtig, aber dieser Reis, ich habe ihn mir letztens bestellt, ist super lecker und vor allen Dingen erst günstig.
Okay. Oh, das ist mal ein gutes Argument, ne?
Ja, vor allem das Günstige ist ein sehr gutes Argument. Abgesehen davon ist Nagomi der einzige Laden, wo ihr wirklich frischen Wasser-Wasabi aus Japan bekommt.
Ja, das ist ja unser Kaufargument Nummer eins immer, ne?
Ja, dieses Wasser-Wasabi, den kriegst du, also du kannst zwar viel Wasabi-Knollen hier kaufen, das Problem ist halt, das ist kein Wasser-Wasabi und nur Wasser-Wasabi ist der echte Wasabi.
Ja, man schmeckt auch den Unterschied. Ich betone das immer, weil das, was wir da so aus dem Sushi-Laden oder so kennen, das ist, Nee, das ist kein richtiger Wasabi. Das hat den Namen eigentlich nicht verdient.
Richtig. Gefärbter Meerrettich.
Nee, aber können wir wirklich empfehlen, gerade echten, frischen Wasabi auch mal selber auf eine Reibe setzen. Ist ein ganz anderer Geschmack.
Definitiv, und vor allem schärfer. Ja.
Gut, so, dann haben wir a special guest. Denn heute ist unsere Redakteurin, die Alea, dabei.
Hallo.
Es geht darum, wie geht's jetzt hier mit dem Podcast weiter? Also erstmal, wir bleiben euch erhalten. Keine Sorge, ihr kriegt weiter jeden Mittwoch uns um die Ohren gehauen. Aber es haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht, dass wir doch bitte die Specials wieder ausbauen. Wir haben ja in der letzten Zeit ein bisschen wenig Specials gebracht. Es lag einmal an Corona. War ein bisschen schwierig, dort Gesprächspartner zu finden, weil alle hatten irgendwie was anderes zu tun. Wie kommt das nur? Und ich muss leider sagen, auch zeitlich ist es bei uns schwierig, weil wir haben dann noch so eine komische Newsseite, die gepflegt werden will und dann noch sich um Podcast kümmern. Das ist für ein Dreier-Team beziehungsweise Vierer-Team ein bisschen schwierig. Und wir haben uns jetzt überlegt, beziehungsweise also eigentlich haben wir alle ja befohlen, wenn wir es genau nehmen, ihr wisst ja, Peitsch im Prinzip, dass sie sich ab sofort um die Specials kümmert. Und genau das macht sie jetzt ab sofort auch. Es kommen also wieder vermehrt Sonderfolgen, also Zwischenfolgen, die wir hier und da mal veröffentlichen. Angefangen demnächst mit einem Podcast über die Weltausstellung in Osaka. Und ihr könnt euch also freuen auf Interviewpartner, auf Geschichten und so weiter, aber das kann Alea euch jetzt selber erzählen.
Ja, hi. Zuckerbrot Peitsche würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke dafür.
Bestätige das doch nicht noch, wenn ich einen blöden Scherz mache, Mensch.
Soll man denn lügen? Nö. Nein, alles gut. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Ich freue mich jetzt endlich auch mal ein Teil des Podcast-Teams zu werden. Also ein richtiger, fester Bestandteil, der auch regelmäßig mal hier auftritt. Ich werde demnächst die Specials übernehmen und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja schon mal ein paar Artikel von mir gelesen oder mal drüber geluschert. Da seht ihr ja überwiegend Kulturthemen, Literatur, hier und da auch ein bisschen Geschichte und genau darum soll es auch in einigen Specials gehen. Wir haben uns da schon ein paar Pläne zurechtgelegt, aber ihr dürft euch da wirklich über alles Mögliche freuen, also ein ganz buntes Repertoire. Wir haben uns da auch keinerlei Grenzen gesetzt, da kann wirklich alles passieren. Ich habe ja zum Beispiel im letzten Jahr auf der Konichi schon mal einen Vortrag über japanische Geister und Dämonen gehalten. Da wollen wir auch noch mal einiges draus machen, dass wir ein bisschen mehr in die mythologische Richtung gehen. Und da dürft ihr euch auf einiges freuen.
Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Vielleicht habt ihr Alea auch schon live gesehen. Und Alea ist übrigens auch, glaube ich, die einzige aus dem Podcast-Team, die ihr eben auf Veranstaltungen auch treffen könnt.
Oh ja.
Also jetzt als Speakerin, du bist jetzt demnächst im Japanischen Kulturinstitut in Köln, ne?
Genau, 20. Juli bin ich auf jeden Fall da und ich meine 11. Oktober, aber dazu werden wir auch nochmal eine Ankündigung auf jeden Fall machen.
Genau.
Da werde ich auch nochmal einen Vortrag halten über japanische Märchen.
Lohnt sich also auf jeden Fall und wie ihr seht, jetzt haben wir sogar einen Podcast zum, also nicht anfassen bitte, aber zumindest zum Treffen.
Immer gerne, immer bloß anquatschen, wenn man sich mal trifft. Ich bin für jedes nette Gespräch echt dankbar. Da kann man sich auch ein bisschen austauschen. Vor allen Dingen, wenn ihr auch eigene Ideen habt, worüber ihr gerne was hören würdet, da kann man sicherlich was draus machen.
Stimmt. Übrigens, das könnt ihr uns auch gerne an die podcast@sumikai.com schreiben. Immer raus mit euren Ideen. Freuen wir uns sehr drüber. Nehmen wir auf. Wir können es nicht versprechen, das ist klar, weil klar, wir müssen irgendwie auch die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, haben wir festgestellt. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr über irgendein Thema was hören möchtet, dann schreibt uns an. Wir nehmen es gerne auf.
Unbegrenzte Möglichkeiten theoretisch an dieser Stelle. Mal gucken, was man dann jeweils draus machen kann. Aber ich sage ja auch immer, man sollte immer mutig sein. Man findet eigentlich zu allem wirklich einen Experten irgendwo. Und oder ansonsten recherchiert man einfach selbst und schaut, was man draus macht.
Ganz
dementsprechend
genau,
sollte man sich da auf keinen Fall einschränken lassen.
Eben. Also wie gesagt, ihr könnt euch auf einige kommende Specials freuen. Tun wir uns, tun wir übrigens auch. Und ja. Das war die große Ankündigung über den Podcast. Ich habe gleich noch eine zweite Kleinigkeit für euch. Alea, du musst ja schon wieder los, soweit ich weiß.
Genau,
deswegen
genau.
Sagen wir schon mal wieder
aber
tschüss.
Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Ich hoffe,
bestimmt.
Wir hören uns sehr bald wieder. Und dann würde ich sagen, bis bald. Euch noch eine wunderschöne Aufnahme.
Jo.
Und
ciao.
Wir hören voneinander. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Eine Sache, wir hatten ja unsere 300. Folge. Und der Micha, typisch wie immer, hat es total verpennt. Ohne Witz, ich habe es echt nicht gereilt, dass wir gerade in der Aufnahme für die 300. Folge sitzen. Ich habe jetzt mal eben ein bisschen gebuddelt, weil irgendwas muss man ja immer machen, wenn man so eine Folge macht. Und deswegen kommt jetzt das Schönste. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr 3 Einkaufsgutscheine für besagten Japan-Shop gewinnen in einer Höhe von jeweils 50 Euro. Und ihr müsst gar nicht viel dafür tun. Ihr müsst uns eigentlich bloß an die podcast@sumikai.com eine E-Mail schicken, ich will gewinnen und mehr müsst ihr gar nicht machen. Wir verlosen das Ganze dann eine Woche später, also sprich mit der nächsten Ausgabe ist das Gewinnspiel dann zu Ende und benachrichtigen dann die Gewinner und dann könnt ihr ein bisschen shoppen gehen.
Wow, kein Betreff, kein Lösungswort, kein Puzzle, kein gar nichts?
Nein. Naja, also es wäre schon schön, schreibt zumindest Gewinnspiel mit rein, das wäre ganz nett als Betreff. Aber nein, ihr braucht gar nichts weiter dazu schreiben, eine E-Mail reicht. Ne? Ansonsten schreibt, was ihr wollt, das ist völlig egal. Und wir wünschen euch viel Glück. So, und jetzt beginnen wir mit den Japan-Themen. Denn es ist mal wieder einiges passiert und wir fangen mal wieder an mit Haha, Politik.
Ach, mein Lieblingsthema.
Ja, ich will das immer so schnell wie möglich hinter mich bringen. Denn wir hatten letzte Woche eine Premiere. Der japanische Premierminister ist 1000 Tage im Amt gewesen. Also er ist immer noch im Amt, aber da war er halt eben 1000 Tage im Amt. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Die Frage ist einfach, wie lange überhaupt noch? Denn er hat nämlich auch starke Konkurrenz bekommen. Es haben sich 2 weitere Kandidaten für die Präsidentschaftswahl der LDP im September gemeldet. Darunter ist also neben Digitalminister Taro Kono, der hat sich ja schon gemeldet, aber auch Sanae Takashi. Das ist die Japans Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit und die hat schon mal gegen Kishida kandidiert und zwar bei der Wahl, wo er dann zum Premierminister wurde. Sie wurde unterstützt von Abe und gilt auch tatsächlich als jemand, naja, ich sag mal so, die würde Abes Kurs eigentlich weiterfahren.
Okay, ja.
Und ist unglaublich beliebt bei den Konservativen.
Ja klar, ich meine, die wird zwar natürlich auch beliebt sein bei dem, was noch von der Abe-Fraktion in der LDP aktiv ist, ne?
Richtig.
Ja.
So, und dann haben wir noch Shigeru Ishiba, das ist der ehemalige Verteidigungsminister und Generalsekretär der LDP. Bei ihm, also bei Ishiba ist es halt so, Er gilt als Kritiker von Abe, und zwar ein ziemlich scharfer Kritiker. Der hat also damals ordentlich gegen Abe gefeuert, was eigentlich auch richtig ist. Und er ist unglaublich beliebt auch in der Bevölkerung. Das heißt also auch wieder ein Kandidat, der sehr gute Chancen haben kann, je nachdem, ob die Partei sagt, naja, wir machen lieber ein weiter so oder back to the woods. Oder wir achten jetzt mal drauf, dass wir wieder ein bisschen beliebter in der Bevölkerung werden.
Ja, Ishiba ist doch einer der Unterstützer von Koizumi, von Shinjiro Koizumi.
Genau.
Ne? Koizumi, der Sohn des legendären Koizumi-Premierministers aus Anfang der 2000er, der immer noch bei den Japanern großen Stein im Brett hat. Ne?
Ja.
Ah, ja. Okay, also wo der Wind herweht, das interessiert mich schon ein bisschen mehr.
Es wird bestimmt interessant werden, auf jeden Fall.
Okay.
Also die Wahl entwickelt sich... Ja, eigentlich genau in die Richtung, wie ich vermutet habe. Ich bezweifle halt immer mehr, dass Kishida nach September noch Premierminister sein wird. Ich glaube nicht, dass er das packen wird, denn im Prinzip spricht alles dagegen. Die Wirtschaftsdaten sehen nicht gut aus. Jetzt kam gerade frisch raus, dass die Haushalte weniger Geld ausgeben, weil sie einfach Inflation zu hoch. Unternehmen haben Probleme mit dem schwachen Yen. Die Insolvenzen sind jetzt auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegen. Darunter übrigens sehr viele Pflegeheime. Das ist also auch gar nicht so gut. Naja, die Geburtenrate ist im Keller, haufenweise Skandale. Also so wirklich Positives hat er jetzt nicht vorzuweisen, ne?
Nee, nicht wirklich. Also ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge schon mehr als genug drüber gesprochen, dass die Leute so unzufrieden sind wie schon lange nicht mehr. Und im Prinzip er auch eigentlich keine Möglichkeit hat, da die Stimmung irgendwie nennenswert wieder zu heben. Gut, er ist halt im Ausland, zeigt er sich ganz anständig. Aber das bringt ja der Bevölkerung in Japan nichts.
Richtig. Apropos Ausland, er ist übrigens jetzt in der Woche in Deutschland und möchte mit Scholz reden. Ja, ich weiß, wir fallen jetzt gleich alle lachend vom Stuhl, aber immerhin weiß er anscheinend, wo Scholz rumhängt.
Er kommt nur nach Deutschland, um das Fußballspiel zu sehen. Das Finale.
Das kann natürlich auch sein. Ja.
Ja. Ach ja, ich meine... Klar, bei Kishida ist halt das große Problem, er ist ja nicht schuld an der ganzen Misere, mit der Japan gerade kämpfen muss, aber er hat halt auch nichts wirklich Überzeugendes dafür getan.
Ne? Ja, er hat keine Führungsstärke, das ist das Schlimme. Er greift ja nie wirklich durch. Man versucht es immer allen recht zu machen, das funktioniert aber nun mal einfach nicht, wenn man jetzt an die ganzen Skandale halt denkt. Ne?
Ja, ist wahr.
Und insofern muss ich dann ganz ehrlich sagen, also ich kann es verstehen, das ist ja auch die größte Kritik seiner Kritiker, eben einfach keine Führungsstärke, immer nur so ein Hin- und Hergehüpfe und versuchen zu beschlichtigen, aber dass das nicht funktioniert, ist dann ganz klar.
Ja, keine Peitsche, nur Zuckerbrot.
Richtig, das kann auf Dauer nicht gut gehen. So, kommen wir mal nach Tokio, denn auch Tokio hat gerade viel Politik, denn da wird nämlich, eigentlich jetzt letztes Wochenende wurde ein neuer Gouverneur gewählt. Ich weiß leider nicht, wer gewonnen hat, weil wir sind ja am Freitag. Das Problem ist allerdings der Wahlkampf, denn für viele Menschen gleicht dieser eigentlich wirklich einen riesengroßen Zirkus als ernsthafte Politik. Es ist nämlich so, dass eine Rekordzahl von 56 Kandidaten und Kandidatinnen antreten und nicht wenige nutzen speziell die Wahlplakate, also das zentrale Mittel eigentlich im Wahlkampf, für Werbung. Und dann hat man dann eben leicht bekleidete Frauen in ziemlich eindeutigen Posen auf den Wahldingern kleben. Man hat Leute wie zum Beispiel Golfspieler darauf kleben. Man hat übrigens auch einfach Hunde, da weiß man noch nicht mal, wer da eigentlich Werbung macht, aber schön, dass er da ist. Und eine Partei geht sogar noch weiter, die verkauft ganz offen ihre Plakate an Unternehmen für Werbeplätze.
Also, man könnte ja eigentlich meinen, dass es da irgendwie eine Regelung oder ein Gesetz dagegen gibt, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also um es ganz kurz zu erklären, man darf in Tokio nicht einfach überall Plakate aufhängen. Es gibt spezielle Plakatwände, da sind dann halt Nummern drauf und die dürfen von den Parteien belegt werden. Und die sind halt einfach vollgetackert und für die Einwohner ist es halt so, die sagen halt eben, Leute, wie wäre es mal mit ernsthafter Politik? Tokio ist gerade in der politischen Welt in Japan sehr, sehr wichtig, also klar, ich meine, ne, riesengroße Metropole, haufenweise Einwohner, ein Haushalt, da können andere Kleinstaaten sich nur die Finger nachlecken. Da wäre ernsthafte Politik schon angebracht. Und dann hat man halt eben sowas. Und gerade in einer Stadt, die ja sowieso schon zugeklastert ist mit Werbung, muss das nicht auch noch sein. Und dann gibt's noch das Problem mit Wahlkampfvideos. Da gab es jetzt auch einiges an Kritik, denn zum Beispiel in einem Video sagte eine Kandidatin, ich bin so niedlich, bitte schaut euch meine Wahlkampfsendung an, wiederholte ihren Namen mit einer hohen Stimme im Anime-Stil und bittet ihre Wähler einfach nur auf den sozialen Medien zu folgen und zog sich dann bis auf ein beigefarbenes Oberteil aus in solche Spirenzien. Oder in einem anderen Video spricht ein Kandidat, der eine Golfpartei vertritt, über seine Politik und übt dabei seinen Schlägerschwung und so weiter und so fort. Das kommt halt nicht so gut an, ne?
Oh, ich liebe diese Videos, weil das der Witz an der Sache ist, dass die halt verpflichtet dazu sind, jeden Kandidaten da so einen Sendeplatz zu geben. Mhm. Was halt zum Beispiel sehr ironisch ist bei der Anti-NHK-Partei, weil das halt über NHK läuft. Auch ja. Ganz witzig. Aber dieses Video mit der Dame, die da im Prinzip mehr Werbung für sich als alles andere gemacht hat, als Influencerin oder was auch immer ihren Job ist, da ist halt im Hintergrund so eine Gebärdendolmetscherin zu sehen und du kannst richtig sehen, wie sie sehr große Probleme hat, ernst zu bleiben, als die Dame dann sich mehr oder weniger voll laufender Kamera aussieht und man denkt sich auch so, die überlegt sich auch gerade, ob sie sich den nächsten neuen Job suchen soll.
Ja, es
die
kommt
tat
dann,
mir schon ziemlich leid, die Dame.
Ja, definitiv. Es ist auch so, es gibt auch ganz kuriose Kandidaten, zum Beispiel ein KI-Bürgermeister. Also es ist tatsächlich eine KI und die wurde halt zur Wahl aufgestellt von einer Partei. Was eigentlich auch totaler Kokolores ist, weil tut mir leid, aber eine KI, wie soll das funktionieren? Aber gut, man kann es ja mal versuchen. Und es ist ja so, also in Tokio gilt der Wahlkampf oder ist der Wahlkampf immer sehr umstritten. Es ist halt so, sehr viele treten dort halt auf, um bekannt zu werden. Und das ist dieses Mal einfach sehr extrem. Weil es geht ganz, ganz wenig nur um wirklich um Politik. Also klar, jetzt natürlich bei Yoriko Koike, die derzeitige Amtsinhaberin, und bei, wie hieß sie nochmal, Areno. Sie nennt sich selbst nur Reno, deswegen kein Vornamen. Die beiden, klar, da ist natürlich Politik pur, aber das sind auch Vollblutpolitiker und beim Rest kannst du sagen, es ist einfach alles so ganz schön kokolores.
Ja, es ist nicht so, als ob das nirgendwo anders auch passiert. Nehmen wir mal England, ne? Da hast du auch so Politiker, die nur mit so einem hohen Metallhelm rumlaufen oder mit einer Sturmhaube, wo einfach gekochte Bohnen drauf sind, ne?
Da war ja was.
Also verrückte Sachen sind meistens immer dabei und meistens hat das auch irgendeinen Hintergrund von wegen Protests. Allein, dass du dich das als lächerlich darstellst, ne? Wir haben ja auch so Spaßparteien, die eigentlich nur Protest an sich symbolisieren, ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass die Piraten eine Partei gemacht haben, weil sie wirklich auf die Art und Weise Deutschland regieren wollten, ne?
In Deutschland nicht, aber sie wollten halt sich vor allen Dingen, oder setzten sich ja vor allem für Datenschutz und so weiter.
Ja, sie wollten was erreichen damit, ne?
Yep.
Und hier ist das, was sie erreichen wollten, von vielen Leuten nicht einfach nicht politisch, sondern die wollen das ausnutzen. Das ist das große Problem, weißt du, dass die Leute einfach, weil da keinerlei wirklichen Maßstäbe, die durchgezogen werden, sind, will das jeder hier ausnutzen, es wird zu einer Schlammschlacht.
Ja, es ist halt schade eigentlich. Also es gerade in der jetzigen Zeit möchten eigentlich die Einwohner natürlich Stabilität haben. Mhm. Und das sollten Politiker auch ausstrahlen. Und das ist keine Stabilität. Tut mir leid, das ist ein Zirkus.
Ja, das ist Opportunismus, ne?
Ja, total. Und das muss einfach nicht sein. Und Nee. Also das würde mich auch ziemlich nerven, wenn ich ehrlich bin. Mich nervt ja auch die deutsche Politik, weil das einfach auch nur noch ein Zirkus ist. Gerade in der Zeit, wo man Stabilität braucht eigentlich, ja, dann hat man sowas nicht. Und das ist fürchterlich.
Ich sag's mal so, gegen ein, zwei Spaßparteien ist ja nichts einzuwenden. So ein bisschen Humor hat der Politik noch nie geschadet. Aber klar. Das ist ja im Prinzip nur ein Kasperle-Theater, was da abläuft. Ich meine, man versucht ja mit allen Mitteln und Wegen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Und statt das irgendwie mit positiven Dingen zu machen, macht man das halt mit Blödsinn. Anders kann man das ja gar nicht nennen. Also die Aktion, damit irgendwelchen Pornodarstellerinnen Hunden Werbeplätze verkaufen. Ich meine, da ist ein Kandidat, der nennt sich irgendwie der Joker von Tokio. Das ist auch schon ziemlich gaga. Also, ja.
Ich finde immer noch die Kickbox-Bürgermeisterin. Die finde ich echt der Hammer. Die ist vor allen Dingen auch noch so strunzdoof.
Ach so, ich dachte, das sei jetzt die letztens da irgendjemanden im Konbini vermöbelt hat, weil er ihr an den Arsch gegrabt hat. Aber ich glaube, das vertausche ich jetzt mit einer anderen.
Ja, das vertauschte.
Ja, ja, nee, das gibt öfter mal so Meldungen, aber.
Ja, das ist so eine Hobby-Kickboxerin und die wurde jetzt, ich habe letzte Woche gesehen, da wurde ihr ein paar Fragen gestellt. Die Antworten, da denkst du dir auch, Mädel, geh bitte wieder in den Ring, aber hör auf zu reden, tu uns den Gefallen. Das war so ein Schwachsinn und ganz ehrlich, also das, es sollte nicht sein, dass das die Einwohner nervt, das ist irgendwo sehr nachvollziehbar.
Ja, das ist.
Aber es gibt noch ein anderes Problem bei den Wahlen und zwar Fakes.
Juhu, ich habe schon drauf gewartet.
Ja,
Manipulation.
Ganz genau. Natürlich, wie üblich, Internet und so weiter. Es gibt nämlich mittlerweile eine Flut von manipulierten Bildern und Falschinformationen, speziell über die beiden Hauptkandidatinnen der Wahl, also sprich Yuriko Kolko und Renno. Und mittlerweile warnt das Japan Fast Center, also kurz JFC, vor manipulierten Bildern und so weiter, weil es ist wirklich heftig.
Puh. Überrascht bin ich jetzt aber nicht. Also ich meine, in der modernen Zeit ist das ja eigentlich fast schon die Regel, dass da irgendwie Schmu mitgetrieben wird.
Ja, ich meine, das war ja auch früher ziemlich beliebt. Beziehungsweise teilweise hat man dafür einen riesigen Aufwand gemacht, ne?
Ja.
Aber was war dieses eine bekannte Bild? Ich glaube, war das von Stalin? Wo er einfach einen, der in Ungerade gefallen ist, dann da raus entfernt wurde aus dem Bild. Ich frage mich wirklich, wie die das gemacht haben zu der Zeit.
Oh ja, ich glaube, ich weiß, was du da meinst. Das ist doch, wo sie da irgendwie am Hafen stehen. Ne? Ja. Und stimmt, hast recht. Das ist schon, seit das möglich ist, wird das halt auch praktiziert, da irgendwelche Bilder zu manipulieren. Ja.
Ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar. Ne? Ich meine, ja. Stalinische Diktatortum und Japan sind nicht ein und dasselbe, aber nein, ja, Manipulation aber in der Politik, ein Ding, ne?
Also man muss auch leider sagen, dass die Bilder teilweise extrem brisant sind. Also zum Beispiel wurde ein Bild von Reno, das wurde aus einer TV-Show rausgeschnitten. Da musste sie halt Fragen beantworten und das wurde halt so mit Kellen gemacht, wo halt Ja und Nein, also X für Nein steht. Und bei dem Bild wurde die Frage hineingeschnitten, ob die Senkaku-Inseln zum japanischen Territorium gehören. Um die Inseln werden sich ja gestritten. Also die gehören ja zum Einzugsgebiet von Tokio. Und China beansprucht die für sich, Japan beansprucht sich die für sich. Und das ist ja ein Riesenstreit. Da ist jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr eskaliert. Und da soll sie halt angeblich mit Nein geantwortet haben. Und das ist halt wirklich schon verdammt brisant, gerade auch in Hinsicht auf die ganz extremen Menschen, die so rumrennen. Kennt man ja. Und sowas. Klar, ich meine, das Bild ging wirklich rum im wahrsten Sinne des Wortes und viele Menschen glauben das halt einfach auch.
Ja, viele Menschen gucken da nicht irgendwie differenziert oder tiefgründig hinten dran. Ne? Die kriegen das einfach so nebenbei mit und dann bleibt es bei dem im Hinterkopf, oh ja, der hat ihr da irgendwie einen Unsinn dazu erzählt.
Ja, man muss dazu auch sagen, es ist verdammt schwer zu erkennen. Also KI-Manipulation wird immer besser. Es sei denn, man heißt AfD und veröffentlicht ständig irgendwelche richtig Deutschen mit 12 Fingern. was soll's, egal. oder benutzt FaceWap, das ist auch mal sehr lustig. Aber bei solchen Bildern ist es halt schwierig, weil nicht jeder macht sich halt auf die Suche und guckt eben, okay, was war das für eine Show und so weiter. Man nimmt die Informationen einfach auf, weil wir ja mittlerweile sehr schnell durch das Internet vor allen Dingen Informationen konsumieren. Und dann glaubt man das halt und Happy Birthday. Und nein, sie ist übrigens nicht der Meinung, dass die Inseln zu China gehören. Das halten wir mal fest. Sie ist auch der Meinung, das ist japanisches Territorium und fertig.
Das ist generell kein japanischer Politiker der Meinung, dass diese Insel zu China gehören. Also das kann man sich mal abschmecken.
Naja, beziehungsweise es gibt halt Politiker, die im Prinzip sagen, ja meine Güte, müssen wir uns darum jetzt streiten. Das ist, glaube ich, so das Maximalste, was man da hört. Das
richtig.
In Fall.
Dass man sich halt mit China vielleicht nicht so doll anlegen soll oder so, ne?
Ja, aber ich glaube, ich habe noch nie von dem Politiker gehört, der gesagt hat, ja, China soll die haben, ne? Also das wäre mir
sehr tatsächlich neu. Eher in die andere Richtung. Man hört teilweise manchmal von Politikern, ja, dann müssen wir China jetzt angreifen, damit endlich Ruhe ist. Da gab's
ja wie der eine Hampel von der NHK-Partei.
Genau.
Anti-NHK-Partei.
Ja, der ist so wie, ich meine, kommt die ganze Partei, die ist einfach, naja.
Ich meine, das sagt schon sehr viel aus, wenn er aus, ich glaube, dem sehr rechten Teil der LDP rausgeworfen wurde wegen solchen Aussagen und die Anti-NHK-Partei gesagt hat, ja, und bei uns kannst du gerne mitmachen, Jungchen, ne? Hier kein Problem, bitteschön, kannst du Vizepräsident werden oder was auch.
Wenn man zu rechts für die Rechten ist, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, ja, das heißt, würde mir da auch so Bedenken geben, aber naja, gut.
Kommst du irgendwann wieder auf der linken Seite raus, ist so ein Pufferüberfluss und dann bist du wieder bei 1 angefangen, oder?
Nein.
Meinst du, dass du irgendwann so radikal wirst, dass du schon wieder links bist? Meinst du das so rum?
Es ist nicht wie bei Snake.
Oder wie bei Civilization, ne? Mit den Gandhi.
Ja, es bleibt dabei, wenn man rechts ist, dann kann man so weit nach rechts abdriften, man wird einfach nur noch immer schlimmer. Kommen wir mal zu einem brisanten Thema. Es geht um die Inselpräfektur Okinawa. Und dort gibt es ja mehrere Militärstützpunkte. Es kommt leider auch immer wieder zu sexuellen Übergriffen durch die dort stationierten US-Soldaten. Haben wir ja auch schon sehr häufig leider darüber berichten müssen. Und es sind jetzt 2 Fälle bekannt geworden. Die waren im Dezember letzten Jahres und ich glaube bis ein paar Monate früher, im Mai glaube ich oder irgendwie so. Oder Mai diesen Jahres. Und das Problem ist, die japanische Regierung wusste es, hat aber die Präfekturverwaltung nicht informiert und da ist jetzt ein Streit losgebrochen, denn erstens sind das natürlich sehr schlimme Fälle, ist klar, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. Und auf der anderen Seite ist es so, man konnte halt eben die Einwohner nicht informieren, man konnte aber auch keine Maßnahmen ergreifen, damit sowas halt nicht nochmal vorkommt. Gut, das ist allgemein schwierig, aber zumindest kann man es ja mal versuchen. Und dementsprechend ist da jetzt ordentlicher Streit losgebrochen. Und innerhalb dieses Streits wurden dann 3 weitere Fälle bekannt, wo die Präfekturverwaltung wieder nicht informiert worden ist. Und ja, das Ganze nimmt langsam Form einer leichten Eskalation an.
Ja.
Was kein Wunder ist.
Wir hatten ja erst vor kurzem darüber geredet, dass in der Präfektur Okinawa der eigentliche, der Gouverneur davon, ne, dass der im Moment eigentlich so ein bisschen an Halt verliert, weil er ja nicht nachgibt in dem Streit. Und Okinawa hat so viele andere Probleme, über die sie sich kümmern müssten. Ne? Aber jetzt ist das alles mal wahrscheinlich vergessen. Jetzt ist das so heiß, das Thema.
Die Einwohner sind sauer.
Ja.
Und zwar richtig sauer. Und wäre das vor der Wahl rausgekommen, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass gewählt wurde und Danny Tamako, so heißt der Gouverneur, abgestraft worden ist, weil er halt wegen der Verlegung der US-Basen eben sich mit der Regierung streitet und die anderen Themen, die aufwichtig sind, vergessen hat oder gerne vergisst, sagen wir es mal so rum. Und dadurch hat die LDP extrem dazu gewonnen. Wäre das hier nach der Wahl, vor der Wahl rausgekommen, die LDP wäre es sowas von abgestraft gewesen. Denn also in der Präfektur ist man richtig sauer darüber. Denn also die US-Basen werden sowieso kritisch gesehen. Und leider benehmen sich einige Soldaten wirklich auch so extrem daneben. Es kommt auch sehr häufig zum Beispiel zu rassistischen Übergriffen und so weiter. Ja, und dann natürlich das noch on top. Und das geht einfach gar nicht. Und das Schlimme ist halt, es finden auch ganz, ganz selten Gerichtsverfahren deswegen statt.
Und das
finden die Menschen natürlich alles andere als gut.
Weil das meistens wieder dann bei den Amerikanern intern geregelt wird. Oder es wird so getan, als wird es geregelt. Weil das weiß man ja so gut wie nie, was da wirklich dabei rauskommt. Und es ist halt eine nicht enden wollende Reihe von Problemen, die seit Jahrzehnten da über sich geht. Es geht um Umweltverschmutzung, es geht um lauter amerikanische Soldaten, die halt betrunken rumpöbeln oder Kleinverbrechen begehen oder sonstige Leichte. Das ist andauernd ein Problem. Na, deswegen sind die auch deutlich unbeliebt dort.
Ja, definitiv. Und es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle Soldaten so drauf sind. Das halten wir mal kurz fest.
Nee,
sind
natürlich. Nicht.
In dem Fall, ich nenne es jetzt mal Einzelfälle. Ich will das jetzt nicht schönreden oder so, versteht mich da nicht falsch. Und ja, man versucht halt schon die ganze Zeit was dagegen zu tun und das passiert einfach nichts. Und wenn dann auch die Regierung sagt, ja, ups, wir haben euch da nicht informiert, ja, tut uns aber leid und so weiter. Und das tatsächlich ist auch nur rausgekommen, weil tatsächlich eine Journalistin gebuddelt hat und das dann zu einer Story verarbeitet hat. Sonst wäre das nie rausgekommen.
Meine Güte, gut, dass es noch Journalisten gibt, die.
Ja, gut, dass es noch diese Journalistin in Japan gibt.
Ja.
Es ist schon ziemlich traurig, die ganze Situation, weil es halt eigentlich immer dieselbe Leier ist. Also es ist nicht nur auch Gewalt gegen Frauen. Ich meine, wir hatten auch schon Autounfälle, Diebstähle, Schlägereien und immer heißt es, upsi, dupsi, das haben wir ganz vergessen, euch zu sagen, aber ist ja nicht so schlimm, die Amis kümmern sich ja selber drum und das geht einfach nicht, finde ich. Also richtig, das ist, das ist die Gesamtsituation ist einfach nicht gut, um es vorsichtig auszudrücken und ich verstehe auch nicht, warum immer noch nicht irgendwas mal dagegen gemacht wurde. Ich meine, es ist ja nicht, an sich nichts Schlimmes, wenn da irgendwie eine amerikanische Militärstation ist. Hat ja eigentlich niemand was dagegen, aber da muss man auch mal durchgreifen, dass die Leute sich da auch anständig benehmen. Die sind schließlich zu Gast und dann können die da nicht wilde Sau spielen ständig.
Ja, wichtig ist halt auch, dass die Regierung Partei ergreift für die eigenen Leute, ne? Weil jetzt im Moment ist es halt so, dass die Regierung auf der Seite der amerikanischen Stützpunkte ist, anstelle auf der Seite von Okinawa, ne? Also, ja, die, also da werden welche bevorzugt in gewisser Weise.
Das kann man dahingehend erklären, die US Stützpunkte sind für Japan, also gerade für Japans Sicherheit, wahnsinnig wichtig. Weil wären die nicht da, dann hätte man ein richtiges Problem mit China. Man kennt ja, China ist ja bekanntlich nicht unbedingt gerade sehr zimperlich. Und man ist halt darauf angewiesen, auch unter diesen Abschirm, Sicherheitsschirm zu sitzen.
Ja, ja.
Und deswegen will man sich natürlich von der Zentralregierung aus nicht mit den Amerikanern verscherzen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das darf auch kein Freibrief sein. Es ist ja nicht so, dass die Armee sofort abziehen wird, wenn man jetzt endlich mal vernünftig jemanden dafür in Japan bestraft, für das, was er getan hat. Nee, die werden deswegen nicht abziehen. Punkt. Weil Japan zahlt ja auch Unsummen an Geld dafür. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gut, und außerdem ist momentan Trump noch nicht an der Macht. Wenn Trump an der Macht ist, dann könnte das vielleicht doch wieder anders aussehen. Aber der Punkt ist halt einfach, das darf man nicht so hinnehmen. Es ist halt eben immer noch Japan. So, und dann, wie du gerade sagtest, Banks, man hat sich da nicht so zu benehmen. Man hat sowas allgemein überhaupt nichts zu machen, egal in welchem Land man sitzt. Das geht einfach gar nicht.
Ja, das muss vor bestraft, das muss vors Gericht.
Ja.
Ich verstehe auch nicht, warum die Regierung da immer noch den so daher schwänzelt, weil, wie du schon sagtest, sie haben ja eigentlich nichts zu befürchten, wenn sie die härter bestrafen, weil das US-Militär würde definitiv nicht abziehen, weil das für die einfach ein idealer Stützpunkt ist, weil sie halt direkt neben China ist. Von sich aus werden die garantiert da nicht weggehen. Deswegen weiß ich nicht, vor was man Angst hat.
Das hängt mit Abkommen zusammen. Man hatte halt ein paar Abkommen geschlossen, die halt besagen, dass sowas dann zum Beispiel sich das US-Militär drum kümmert und so weiter. Aber Abkommen kann man neu verhandeln, gerade wenn sowas Überhang nimmt. Und das tut's definitiv. Also die Vorfälle häufen sich tatsächlich. Und da muss man halt langsam was machen. Weil das wie gesagt, geht so nicht weiter.
Ja,
und
bisher.
Die Bevölkerung ist halt sauer und mich würde es nicht wundern, wenn es dann irgendwann eskaliert.
Was ja nicht das erste Mal wäre. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, also mein Historikwissen zu Okinawa ist nicht ganz so gut, aber ich kann mich erinnern, dass es da in der Vergangenheit auch schon Aufstände gab und die waren für japanische Verhältnisse alles andere schön. Also wir sprechen hier von wirklich einem wütenden Mob und umgeschubsten Autos und so weiter.
Richtig.
Ja, ist so.
So, kommen wir zu einem anderen Thema. Wir hatten ja gerade schon mit, im Prinzip auch mit Krieg zu tun. Japan hat einen Krieg gewonnen. Ja, kaum zu glauben. Japan hat tatsächlich letzte Woche einen Krieg gewonnen. Und zwar den Krieg gegen die Diskette in Behörden.
Yay!
Ja, es ist erstaunlich. Tatsächlich hat ICQ, wurde früher abgeschafft als die Diskette in den japanischen Behörden. Das ist auch echt krass. Also es ist tatsächlich so, seit über 2 Jahrzehnten, nachdem die Diskette eingeführt worden ist, hat man es endlich geschafft, diesen Meilenstein in der Modernisierung der Bürokratie zu erreichen. Und das stand übrigens original so in der Pressemitteilung.
Ich meine, ist schon korrekt, auch wenn der Zeitpunkt etwas schräg ist.
Aber diese Formulierung ist sogar so den lang ersehnten Meilenstein in der Modernisierung der japanischen Bürokratie.
Ja, okay.
Ich habe die Pressemitteilung, ich habe mich so beömmelt vor Lachen, das war einfach zu gut geschrieben.
Ich kann es ja nachvollziehen, dass sie ein kleines bisschen irgendwo einen Sieg haben wollen, aber sag mal, kommt das nicht ein kleines bisschen verfrüht? Haben wir nicht erst vor, ich weiß nicht, nicht mal 2 Wochen darüber geredet, dass es Pläne gibt, dafür sie abzuschaffen, dass es jetzt entschieden wurde?
Ja, und man hat es am 28. Juni hat man offiziell gewonnen, hat der Digitalminister Taro Kono ganz stolz verkündet.
Okay, ihr wollt mir also erzählen, in eurer Bürokratie habt ihr innerhalb von 2 Wochen das ganze System umgestellt und ich soll euch das einfach so glauben, dass das jetzt wieder funktioniert auf andere Art und Weise.
Also, es war ja nicht in 2 Wochen. Also, als er es bekannt gegeben hat, war im Prinzip schon alles umgestellt, laut seinen Aussagen. Also, man war praktisch darauf vorbereitet, den großen roten Knopf zu drücken, um diese Vorschriften abzuschaffen. Es war zu dem Zeitpunkt nur gesagt worden, dass in einem Prozess irgendwie noch Disketten genutzt werden, aber man daran arbeitet. Und ich denke, bei einer Sache schafft man es, glaube ich, in 2 Wochen zumindest eine Lösung zu finden, wie man den Bums halt auch nicht mehr benötigt.
Also es ist tatsächlich so, bis Mitte letzten Monats wurden alle 1034 Vorschriften zur Nutzung dieses Speichermediums geändert, / abgeschafft. Einzige Ausnahme ist eine Regelung zu umweltgerechten Recycling. So. Das Ding ist, wir haben das ja auch schon beim Faxgerät gesehen. Denn Taro Kono, das erste, was er gemacht hat, ich sage dem Faxgerät den Kampf an. Das hat allerdings nur semi-gut funktioniert, denn tatsächlich ist es so, ja, das wird immer noch sehr gerne auch in den Behörden benutzt, vor allem Unternehmen haben sich beschwert. Bei der Diskette ist es aber ein bisschen einfacher, weil man hat ja schon alternative Speichermethoden oder man druckt es halt auf Papier aus, kennt man ja von Behörden auch. Mhm. Also in der Hinsicht glaube ich schon, dass das besser auf jeden Fall klappt als, ja, Faxgerät halt, ne?
Meine Güte, nicht zu fassen.
Ja, es ist immerhin ein Schritt, weil der Rest der Digitalisierung, der, sag ich mal, der läuft sich ganz so gut, nicht? Wir haben ja so die MyNumber, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet in der Vergangenheit. Ist ein schönes Ding, das ist so eine Identifikationsnummer. Damit soll man halt eben Behördengänge zum Beispiel online machen können. Man soll später das Ding als Krankenkassenkarte nutzen. Man soll damit auch seine Rente beantragen können, Blase und Blub. Das eigentlich soll alles halt einfacher machen. Ist tatsächlich eine gute Idee, muss ich sagen. Wenn es da nicht ständig Pannen geben würde, wie zum Beispiel, hey Leute, wir machen das zur Krankenkassenkarte und alle Krankenhäuser sagen so, ja, das ist ja toll, aber Leute, ihr habt gar nicht genug Geräte, die wir dafür brauchen, aber schönen Dank auch. Das musste das Ministerium dann auch kleinlaut zugeben, so, ja, das könnte vielleicht doch, also, war vielleicht verfrüht, weil, ups, wir haben gar nicht genug Lesegeräte, die wir verteilen können. Oder auch so Sachen wie, ich guck gerade meine Daten an, eigentlich müsste ich Rente beziehen, und wieso bin ich auf einmal so jung? Wo dann halt eben die Daten vertauscht worden sind. Es ist auch schon vorgekommen, dass eine MyNumber an die falsche Person ausgehändigt wurde und so weiter und so fort. Das Ding ist ein riesen Missgeschick oder Pannen, Pech und Pleiten oder wie man das nennt. Ist auch nicht ganz so beliebt. Das kommt noch erschwerend hinzu, weil viele sagen halt einfach, oh Leute, nee, bitte, tut uns das nicht an. Das ist einfach unnötig. Und dazu kommt, ja, man kann jetzt tatsächlich ein paar Behördengänge online erledigen. Ja, aber auch nur, wenn die Behörden mitspielen und das passende System dazu haben, was in den meisten Präfekturen übrigens nicht der Fall ist.
Na ja, gut, okay.
Aber man hat es versucht, ne? Also immerhin.
Ja. Jetzt hat unser digitaler Minister, der Taro Kono, einen Sieg für sich verbucht.
Yep.
Mag jetzt zwar nicht unbedingt Weltbewegendes sein, aber die Japaner nehmen, was sie kriegen können im Moment, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, eins kann man wenigstens den Kono lassen. Das, was er sagt, das macht er auch. Ob es immer ganz so clever ist, aber immerhin, er hat gesagt, er macht es mit der Digitalisierung. Er hat das jetzt auch für japanische Verhältnisse ziemlich schnell durchgesetzt. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass er da dem Faxgerät jetzt als nächstes an den Kragen geht. Also, da kann man sie.
Ich habe da noch einen Funfact für euch.
Okay.
Ein Tag, nachdem diese Nachricht herauskam, haben japanische Medien darüber berichtet, dass alle Behörden neue Drucker bestellt haben. Warum wohl?
Ja, naja, ich kann Ihnen gar nicht böse sein. Na gut, dass das mit meinen Numbers alles irgendwie so ein bisschen durcheinander ist. Ich sag mal, für interne Probleme kann er ja selber nichts.
Ja, das liegt aber auch tatsächlich an dieser Hals-über-Kopf-Aktion, auch damals schon von Abe. Also es wurde halt erdacht, wie gesagt, im Gedanken gute Idee, aber dann kam wieder so, wir müssen es jetzt ganz schnell machen, weil man braucht ja einen Erfolg, ne? Und das ganz schnell halt nun mal nicht funktioniert, besonders wenn man so Daten von Menschen verarbeiten lässt, ist klar, dass es da Fehler gibt und wenn man dann nicht das Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip einführt, dass das nicht funktioniert, ist auch irgendwo klar, da gibt es halt eben einfach Fehler oder auch so, wir müssen das jetzt unbedingt schnell ausbauen und deswegen wird das jetzt die Krankenkassenkarte ersetzen und so weiter. Das ist halt alles so, ja, das schmerzt einfach, weil, Leute, eine mit Weile, dann funktioniert es wenigstens, aber nicht Hals über Kopf.
Außerdem muss man dann vielleicht das den Leuten noch nicht so reinwürgen, ne? Wenn die sich so langsam dran gewöhnen können.
Ich meine, es ist ja mittlerweile auch so, dass diese Karte von sehr vielen auch einfach zurückgegeben wird. So, back to the sender, funktioniert nicht, dankeschön. Schöner Versuch, wir machen mal wieder alternative Methoden. So, in Japan ist ein Arbeitskräftemangel und das ist ein bisschen unpraktisch, denn es fehlt überall an Arbeitskräften. Das ist natürlich ein Problem. Also zum Beispiel jetzt an der Rekordzahl an Insolvenzen ist tatsächlich auch der Arbeitskräftemangel schuld, weil man einfach kein Personal mehr findet. Das ist unglaublich schwierig, gerade für kleinere Unternehmen, weil, naja, die können halt nicht die hohen Löhne zahlen und so weiter. Im Pflegebereich merkt man das gerade ganz gewaltig. Also innerhalb des ersten Halbjahres dieses Jahres haben 81 oder 82 Pflegeheime geschlossen. Vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil, naja, man hat kein Personal mehr. Glück gelaufen. Klar, da wird extrem wenig gezahlt, deswegen findet man da halt nichts. Aber ja gut, ist halt blöd. Und jetzt hat sich als erstes japanisches Unternehmen eine Versicherung hingestellt und hat das Renteneintrittsalter für ihre Angestellten auf 70 Jahre erhöht. Und das gilt ab dem Geschäftsjahr 2027. Normal ist es so, dass in Japan das Rentenalter eigentlich meistens bei 60 Jahren liegt. Die meisten stellen ihre Beschäftigten dann allerdings noch bis zum 65. Lebensjahr ein, aber nur, weil sie dadurch dann weniger zahlen können. Zwinker, zwinker. Und mit 70 Jahren, das ist schon mal was Neues. Aber, nur um das ganz kurz zu entschärfen, es geht jetzt nicht darum, dass sie jeden Tag weiter zur Arbeit kommen müssen, sondern ihnen wird halt angeboten, 3 Tage die Woche arbeiten oder pro Tag weniger arbeiten und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass sie noch Vollzeit da schuften müssen wie die Bekloppten. Und das deckt sich halt auch mit der Einstellung der japanischen Rentner, in Anführungsstrichen, die ja eigentlich länger arbeiten wollen, / müssen, weil die Rente nicht reicht.
Ja, weißt du, tatsächlich, es könnte sogar ein wenig positiv sein auf dem Papier, ne? Wenn du den Rentnern die Gelegenheit gibst, so im Teilzeitverfahren noch so langsam aus ihrem Job auszuscheiden. Das kann auch helfen für die Übergangszeit, das kann auch helfen, dass die noch ihr Wissen weitergeben an die Nachfolger und etc. Aber wie du halt gesagt hast, das wird gerne weniger gezahlt. Und dann sehe ich halt auch das Problem, dass das sind zwar extrem erfahrene Arbeitskräfte, aber dann auf einmal werden sie billige Arbeitskräfte im Alter.
Ja, aber das möchte die Versicherung nicht machen. Die will tatsächlich fair weiterzahlen.
Okay.
Also das
okay.
Muss man ihr schon zugutehalten. Da reagiert sie anders als andere Leute tatsächlich oder andere Unternehmen. Das ist dann wirklich fair.
Das ist nice. Okay, ja. Das federt das ein kleines bisschen ab. Aber ne, das mit dem Rentenalter auf 70 Jahre, das ist schon, das ist ein bösartiges Thema. Ne?
Ja, aber wie gesagt, viele Leute wollen das tatsächlich auch. Also sie möchten länger arbeiten. Einmal, weil sie alleine leben und sonst sozial isoliert sind, weil sehr, sehr viele in Japan sind ja gerade im hohen Alter sozial absolut isoliert. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass auch natürlich die Rente einfach, in Japan ist die Altersarmut halt unglaublich hoch und da verdient man sich dann halt was dazu und das braucht man auch. Gerade wenn man zum Beispiel es nicht geschafft hat, mit seinem Einkommen einen privaten Rentenfonds aufzubauen oder so, weil das kann einfach nicht jeder.
Ja.
So, ja. Und von daher spielt ihnen das natürlich schon die Karten, vor allem wenn sie weiter fair bezahlt werden. Es kommt sonst sehr häufig vor, dass man zum Beispiel Fastfood-Restaurants oder im Convenience-Store oder so arbeitet. Aber hier, gut, man ist halt in seinem Job, man arbeitet weniger. Also ist angemessen in meinen Augen. Und vor allen Dingen, man kann halt selbst entscheiden. Jeden Tag oder halt nur 3 Tage die Woche oder wie auch immer.
Ich finde es nicht schlecht, weil im Prinzip, naja gut, kann man sich jetzt darüber streiten, ob man dazu genötigt wird, weil man halt so wenig Rente bekommt, aber ich finde es eigentlich gut, wenn man den Leuten zumindest eine Chance lässt. Also wenn es natürlich auf einer fairen Basis wäre, also dass die eigentlich nichts müssen, sondern könnten, ist natürlich wieder, wie gesagt, eine andere Story, aber ich finde es an sich gut, weil ich meine, wenn man sich das in Deutschland anguckt, für viele Rentner die sagen im Nachhinein, die wollen eigentlich noch gar nicht in Rente gehen, ne? Die fühlen sich halt noch frisch, die würden gerne irgendwas machen. Und die erzählen dann teilweise, dass es echt schwer für die ist, dann nochmal irgendwie was zu finden, weil die halt dann nur so als, ja, austauschbare, billige Arbeitskräfte genommen werden, ne? Der Opa darf dann vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Hausmeister spielen, die Oma darf vielleicht ein bisschen putzen oder irgendwo Kinder betreuen. Aber das ist dann auch so das Maximalste, was man dem meistens anbietet. Und da finde ich das gut, wenn das wirklich noch fair weitergeführt werden kann.
Richtig. Dazu kommt ja auch, dass es ja mittlerweile eine neue Studie gibt zum Thema Rente. Und zwar wird die Rente in 30 Jahren ungefähr um real 20% sinken in Japan. Und das heißt also, Altersarmut wird ansteigen. Auch wenn damit die Quote immer noch über dem Regierungsziel liegt. Aber Fakt ist halt eben einfach, es wird halt immer schlimmer.
Deswegen ist es, ich denke mal, man kann erwarten, dass sich das mehr verbreiten wird im Laufe der Zeit, das Anheben des Rentenaltereintritts.
Definitiv.
Es ist halt schon deprimierend, vor allem wenn man jetzt da so in der Branche sich so ein bisschen auskennt und viele denken, oh ja, wir haben ja gut vorgesorgt jetzt mit so 20 und 30. Leute, da gibt es etwas, das nennt sich Inflation.
Ja, das ist auch so ein Problem, ne?
Ja.
Und dazu kommt, weil wir gerade bei Arbeitskräfte sind, jetzt hat die Japan International Corporation Agency, kurz JICSA, mal wieder eine neue Schätzung herausgegeben. Da geht es halt darum, wie schaut das denn eigentlich aus auf dem Arbeitsmarkt, wenn man eben die von der Regierung angestrebte, das jährliche Wirtschaftswachstum erreichen möchte. Und da stellt sich jetzt in der neuesten Schätzung heraus, herzlichen Glückwunsch, es werden bis 2040 ungefähr 1 Million ausländische Arbeitskräfte fehlen.
Ja. Aber diese Schätzungen, die sind ein kleines bisschen... Ja, ich weiß nicht. Gehen die davon aus, wenn jetzt alles so bleibt, wie es jetzt ist? Oder die nehmen schon so halbwegs realistische Entwicklungen der japanischen Regierung mit?
Die nehmen tatsächlich nicht nur das, also nicht nur realistische Entwicklungen auch in der japanischen Regierung und so weiter, sondern tatsächlich auch Entwicklung verschiedener Länder. Also zum Beispiel ist ja das Wirtschaftswachstum in Auswanderländern wie Vietnam und Myanmar oder auch Kambodscha nicht ganz so toll, wie eigentlich ursprünglich erwartet ist. Und darauf basiert das Ganze dann halt. Das rechnet man dann so ein bisschen zusammen etc. und so weiter. Und daraus kann man schon eine relativ genaue Statistik erstellen. Also ich mache das alle fünf Jahre? Nee, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, irgendwie so in dem Dreh. Und bisher hat das eigentlich immer ganz gut hingehauen. Das Problem ist, was man halt bemängelt, dass Japan einfach noch sehr, sehr viele Probleme hat, um eben sehr interessant für ausländische Fachkräfte vor allen Dingen zu sein. Also zum Beispiel ist ja jetzt der schwache Yen, der macht das Land nicht gerade sehr attraktiv für Ausländer, muss man ganz ehrlich sagen. Weil klar, der Wechselkurs ist einfach nicht gerade sehr toll, wenn man nur zum Urlaub hinreist, okay, aber naja, ansonsten schwierig. Dann hat man unglaublich niedrige Löhne in Japan. Also im Vergleich mit anderen Ländern sind die Löhne in Japan sehr niedrig. Man hat aber auch das Problem mit Menschenrechtsproblemen. Klar, es wird jetzt wahrscheinlich kein Arbeitnehmer aus Deutschland treffen, wenn er nach Japan auswandert, aber gerade Menschen aus eben Vietnam, Kambodscha, Myanmar und was weiß ich was, die leiden halt schon immens drunter, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und solange diese Probleme nicht gelöst sind oder sich das allgemein verbessert, dann ist es halt schwierig, im globalen Wettbewerb mitzuhalten, denn der globale Wettbewerb verschärft sich, denn jedes Land hat das gleiche Problem. Uns fehlen einfach Arbeitskräfte.
Tja, und wenn man die Qual der Wahl hat, geht man natürlich dorthin, wo man am besten behandelt wird. Ne?
Gerade als Fachkraft. Da sucht man sich das natürlich aus. Ich meine, wozu lernt man den ganzen Blödsinn dann?
Ja, ich meine, kann man sich ja mal selbst drüber nachdenken. Ne? Wenn man jetzt hier keinen Job finden würde in Deutschland, man hat ein Angebot und bei dem einen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man erstens kein anständiges Visum kriegt, benachteiligt wird und auch diskriminiert oder man hat dort jemanden, der doppeltes Gehalt zahlt, sicherer Arbeitsplatz, sichere Wohnung. Naja, ich würde wahrscheinlich eher zu Land 2 hinfahren als zum ersten.
Ja, obwohl, nein, mittlerweile kommt es an, wo es ist. Also wenn das ein Land ist, wo ich im Sommer verglühe, dann wohl eher nicht. Ein bisschen kühler wäre schon ganz nett.
Also fällt Japan schon mal gleich weg von der Liste.
Also ich bin ganz ehrlich, ich würde nie mehr nach Japan ziehen. Nie wieder. Urlaub könnte ich mir vorstellen, aber nein.
So. Ja gut, das ist aber auch, glaube ich, so eine Frage, woher man kommt. Also ich meine, dass wir Deutschen in Japan untergehen, klimatechnisch ist klar, aber ich glaube, so jemand aus Indien oder Singapur, der
kommt... Nein, also bei mir hat das nicht nur klimatechnisch zu tun, das hat allgemein damit zu tun, ich arbeite im Prinzip jeden Tag mit dem Land. Also bitte, ich will da nicht auch noch leben müssen.
Ich meine, das ist auch nur rein klimatechnisch. Also es ist halt auch eine Regionsfrage. Ja, ne?
Das stimmt. Also bei mir ist dann eher so Skandinavien oder so. Das wäre interessant.
Ja, aber, oder Island, ne? Das soll ja ganz nett sein im Sommer, habe ich gehört. Angenehme 25 Grad sind dort wohl Maximaltemperatur. Finde ich klasse.
Für mich absolut perfekt. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem. Also es sind jetzt Probleme, die kriegt man als Deutscher gar nicht so stark mit, weil tatsächlich ist es immer die Frage, wo du halt herkommst. Es ist so, dass mittlerweile das Bild in der Öffentlichkeit sich ein bisschen gewandelt hat. Man akzeptiert halt, man braucht ausländische Arbeitskräfte. Das Problem ist, und das besagen ganz, ganz viele Umfragen, also man steht ihnen halt positiv gegenüber, aber man möchte gar nicht so viel mit ihnen zu tun haben. Zum Beispiel möchten laut einer Umfrage des laut einer Umfrage der Yomiuri Shibun 53% lieber nicht in der Nähe von Ausländern wohnen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt gerade so einladend, ne?
Nee, die Xenophobie der Japaner ist halt schwer mit drum zu machen, weil das ist ein gesellschaftliches Ding, das man nicht einfach so umkehren kann. Ne? Da ändert sich eigentlich einfach sofort die Meinung, nur weil jetzt ein paar Millionen Ausländer mehr in Japan leben und sie ganz tolle Nachbarn sind, das würde nicht ausreichen, weißt du?
Nee. Ja. Also wir hatten ja letztens über eine Umfrage in Tokio gesprochen, das ist letztens, auch schon ein paar Wochen her, und dann gab es so die üblichen Vorteile, ja, die sind so laut und man muss aufpassen, dass sie ihren Müll überall hinschmeißen, so das Übliche halt, ne?
Ja.
So der schmuddelige Ausländer. Ja, wenn ich das schon höre. So, weil wir ja gerade auch so Richtung Wirtschaft im Prinzip tendieren, haben wir noch ein anderes Wirtschaftsthema. Und zwar wurde mal wieder die Takan-Umfrage der Bank of Japan veröffentlicht. Die aktuelle, das ist so eine Umfrage zum Thema Geschäftsklima in Japan. Also sprich, wie denken denn die Unternehmen eigentlich, dass sich das Ganze für sie entwickelt? Und das ist nicht ganz so toll, denn tatsächlich ist das Geschäftsklima im Einzelhandel und in der Dienstleistungsbranche das erste Mal seit 16 Quartalen gesunken und das vor allen Dingen in zwei Branchen, die extrem eigentlich tatsächlich vom Tourismus profitieren. Problem ist, schwacher Yen, dadurch steigende Rohstoffpreise und höhere Arbeitskosten und das ist gar nicht so gut.
Ja, es wurde ja die ganze Zeit getragen durch die wieder aufgekommene Kauflaune der Leute, ne? Weil nachdem Pandemie und alles vorbei war, da waren die Leute wieder bereit, ins Leben einzusteigen. Aber ich glaube, das hat sich jetzt erschöpft. Jetzt muss gespart werden, weil es ist einfach alles zu teuer geworden. Ne?
Ja, relativ. Also der Diffusionsindex ist immer noch relativ hoch. Der Index ergibt sich, indem man halt den Prozentsatz der Befragten, die Geschäftslage als schlecht bewerten, von dem Prozentsatz abzieht, die sie als gut bewerten. Und positiver Wert bedeutet halt, jo, es ist alles Optimismus etc. bla. Und der liegt noch bei plus 33. Das ist noch ganz gut, aber er geht halt langsam zurück und immer mehr Firmen sagen halt, uns geht's hier nicht ganz so toll. Und man merkt halt eben einfach auch, der Tourismus ist tatsächlich gut für die Branche, aber eben der Inlandskonsum lässt halt nach und das fällt halt langsam auf. Also die Japaner zum Beispiel sparen bei Lebensmitteln, sparen bei Ausgaben für Freizeit und so weiter. Der einzige Bereich, der jetzt gestiegen ist, war Bildung tatsächlich. Alle anderen Bereiche sind eigentlich runtergegangen.
Ja, der Einzelhandel ist ziemlich heftig runtergegangen bei dem Index da, ne?
Und das ist halt so, gerade der Inlandskonsum ist extrem wichtig für die japanische Wirtschaft. Also er macht einen ganz großen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus. Und das dämpft natürlich überhaupt die Erwartung am Wirtschaftswachstum. Und das spiegelt sich hier halt wieder. Einzig das Geschäftsklima beim verarbeitenden Gewerbe hat sich verbessert. Besonders natürlich bei Exportfirmen, weil die machen gerade einen Reibach.
Ja, logisch.
Das ist irgendwo auch klar.
Ja klar, das bedeutet aber doch jetzt, wenn das Geschäftsklima anfängt ein bisschen zu kippen, dass dann auch viel mehr Druck von den Wirtschaftsverbänden wieder auf die japanische Regierung und auch möglicherweise auf die Zentralbank gelenkt wird, daran mal was zu ändern, mal was zu erledigen, dass es sich wieder fängt.
Hoffen wir es. Trotz allem, es gibt auch mal eine gute Nachricht für die japanische Regierung. Denn Japan hat 2023 mal wieder Rekordsteuereinnahmen verzeichnet. Und zwar insgesamt 72,08 Billionen Yen. Das sind so circa 413,9 Milliarden Euro. Besonders natürlich die hohen Unternehmensgewinne trugen dazu bei, also von den großen Unternehmen, die natürlich halt auch vor allem durch den Export extrem profitiert haben. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr als die ursprüngliche Schätzung. Und positiv gesehen, muss man sagen, weil man braucht das Geld ja. Insbesondere die Steuereinnahmen aus den internationalen Tourismus, also sprich die Touristensteuer, verdreifachte sich auf fast 39,9 Milliarden Yen. Das sind 229,1 Millionen Euro und liegt damit ordentlich über der ersten Schätzung, die es gab Anfang des Jahres. Es ist so, dass Japan 1.000 Yen pro Person erhebt, die halt das Land verlässt, unabhängig von der Nationalität. Die muss einfach jeder zahlen. Du kommst nur raus, wenn du Geld zahlst. So. Dann noch dazu, dass die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer um 6,2% stiegen. Da der schwache Yen die Einnahmen der Exporteure erhöhte. Problem einer ganzen Geschichte ist halt eben einfach, naja, so Sachen wie die Einkommensteuer, da sank es. Und die Einnahmen der Verbrauchssteuer sanken ebenfalls. Wenn auch nur leicht, aber zeigt halt auch wieder, die Menschen konsumieren halt weniger.
Das ist eine kurze Freude, wird das wahrscheinlich sein. Wenn sich nichts ändert an der wirtschaftlichen Lage, dann wird das nächstes Jahr nicht mehr so schön aussehen. Das ist halt immer noch die Euphorie nach der Öffnung des Landes.
Naja, also die großen Unternehmen machen halt immer noch ordentlich Reibach, ne?
Ja, ja,
also,
die, das wird sich die wahrscheinlich auch nicht ändern. Die sind auf der Welle, die mit der Corona-Zeit angefangen hat, ne?
Ja. So, jetzt noch ein kleiner Funfact. Trotz der hohen Steuereinnahmen musste Japan 2023 zur Deckung seiner Ausgaben Schulden machen. Wer hätte das jetzt erwartet? Ich meine, das ist ja in Japan sowieso so ein Volkssport, Politiksport.
Ja, also die Ausgaben sind zu hoch im Moment, ne?
Ja, definitiv. So, was haben wir denn noch? Ach ja, genau. Kommen wir mal zur Region Noto. Noto hatte ja Anfang des Jahres ein Erdbeben erlebt. Und zwar ein ziemlich heftiges Erdbeben. Ein paar Wochen später gab es dann nochmal ein Nachbeben. Das war allerdings Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Aber es ist halt so, 6 Monate danach geht es einfach nicht voran. Es ist immer noch so, dass überall die Zerstörung sehr, sehr deutlich sichtbar ist. Die Wasserversorgung ist in vielen Gebieten immer noch unterbrochen. Evakuierungszentren reichen immer noch nicht so wirklich aus und dadurch ist natürlich ist ein bisschen schwer, wieder ins normale Leben zurückzukommen, weil einfach die Infrastruktur immer noch völlig zerstört ist und die Reparaturarbeiten so gut wie nicht vorangehen.
Das ist für mich immer noch so unverständlich, dass das gar nicht vorangeht.
Definitiv. Ich meine, hey, immerhin war der Premierminister jetzt da und hat mir wieder einiges versprochen. Wird ja auch Zeit. Aber das organisatorisch geht das momentan alles total in die Hose.
Es ist schon sehr frustrierend.
Ja. Besonders sagen auch tatsächlich die Leute, weil das ist, also es ist halt eins der, gerade von den Todesopfern her, eins der schwersten Erdbeben gewesen. Es sind, 281 Todesfälle, darunter 52 katastrophenbedingte Todesfälle. Es ist die dritthöchste Zahl aller Todesfälle seit Ende der Showa-Ära. Die Zahl könnte allerdings noch steigen, da mindestens 133 Hinterbliebene eine Überprüfung der Todesfälle im Zusammenhang mit der Katastrophe beantragt haben. Solange das noch, also nach der Untersuchung können die Zahl dadurch noch steigen. Aber es ist halt allgemein so, wenn man überlegt, 8.053 Häuser sind komplett zerstört, 16.746 sehr schwer beschädigt und nicht mal die Abrissarbeiten kommen voran, weil man einfach mit den Anträgen gar nicht weiterkommt. Also es sind rund 20.900 Anträge auf Abrissarbeiten gestellt worden, aber nur 4% sind bisher abgeschlossen worden.
Meine Güte. Ist das Ausmaß einfach so breit, dass das nicht schneller geht? Oder schläft die Regierung da? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die null Priorität hat. Das ist doch eine Menge Gegend, wo Leute leben und arbeiten. Das ist doch Infrastruktur, die Teile von Japan miteinander verbindet. Das ist doch alles wichtig und das ist doch alles ein riesengroßes Loch in deiner Hose, das geflickt werden muss.
Ja, also das Problem ist, man ist ja absolut nicht vorbereitet gewesen. Trotz Warnungen, die es gab, muss man auch dazu sagen, man war null vorbereitet. Und dieses Erdbeben war halt wirklich sehr schwer und man merkt halt eben einfach, dass die Präfekturen wirklich Probleme haben, das Ganze zu organisieren.
Boah.
Also man hat jetzt erstmal ein paar Treffen abgehalten, um sich mit Einwohnern auszutauschen, Wiederaufbaupläne zu entwickeln und so weiter. Aber was man halt auch merkt, ist, dass immer mehr Menschen einfach wegziehen, weil sie die Schnauze voll haben, was auch irgendwo verständlich ist.
Ja, ich meine, was hast du denn dort außer viele Ruinen und vielleicht ein paar Katastrophentouristen?
Ja, nix. Schlicht und ergreifend. Nicht.
Ich meine, ich wünschte, wir könnten da irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln, aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ne? Wir haben ja auch in Deutschland Katastrophengebiete, besonders durch das Hochwasser, wo es auch langsam vorangeht mit dem.
Ja, komm, lassen wir das Thema lieber. Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir darüber jetzt auch noch reden, dann Never ending story. Und das wird auch immer schlimmer hier in Deutschland werden, definitiv. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, denn wir haben noch was. Japan hat nämlich am Mittwoch 3 neue Banknoten ausgegeben. Den 1000, den 5000 und den 10.000 Yen-Schein. Und das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die umgestaltet worden sind. Kleiner Funfact, seitdem das Land die ersten Geldscheine herausgegeben hat, wurden sie bisher 53 Mal verändert. Ja.
Oh, das ist ordentlich.
So, das war jetzt der Funfact. Und bei den neuen Banknoten ist vor allen Dingen das Besondere daran, dass sie neue Sicherheitsmerkmale haben, die halt Fälschung verhindern sollen. Das heißt, es sind neben Porträts, die üblicherweise natürlich draufgedruckt werden, gibt es halt dreidimensionale holographische Streifen und so weiter und so fort. Also man will halt damit Fälschung verhindern. Wobei man auch dazu sagen muss, das Problem mit dem Fälschung ist in Japan gar nicht so schlimm.
Ja, ich wollte doch sagen, hat auch über die Jahre immer wieder abgenommen. Ne?
Ja. Also das ist tatsächlich nicht so schlimm, aber trotzdem sicher ist sicher anscheinend.
Ja, das stört ja nicht, wenn bessere Sicherheitsmaßnahmen drin sind. Ne?
Ja, also um das kurz in Zahlen zu fassen, 2020 wurden 2693 Fälschungen bei der Polizei gemeldet, 2023 waren das nur noch 681. Ist schon ein Rückgang. So, wer jetzt allerdings nach Japan reist, sagt, geil, ich kriege die neuen Geldscheine, yay. Nee, ganz so schnell geht's nicht. Tatsächlich haben ja erstmal die Finanzinstitute die neuen Banknoten bekommen. Und das dauert natürlich, bis sie sich verbreiten. Also es ist ja nicht so, dass dann das Alte an einem Tag aus dem Verkehr gezogen wird und dann das Neue eingeführt wird und so weiter. Also wer japanisches Geld als Souvenir mitnehmen möchte, der sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Ja, außerdem sorgen die neuen Geldscheine tatsächlich für Probleme. Siehe Automaten.
Ach ja, natürlich. Ne?
Mhm. Einige Automaten haben Probleme mit den neuen Scheinen und müssen halt angepasst werden, was natürlich wahnsinnig teuer ist. Und das kommt nicht ganz so gut an.
Also ich glaube, ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Haben wir, seitdem der Euro eingeführt wurde, haben wir natürlich auch Veränderungen gehabt auf den einzelnen Scheinen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal ein Automatenproblem gab. Oder habe ich das einfach nur nicht mitbekommen?
Doch, gab es. Die gab Automaten es auch wurden bei uns angepasst. Ja. Die konnten den Euro auch nicht von Anfang an schlucken. Was hart ist mit der Einführung des Euro, ist der Fünfer verschwunden.
Ja, ich habe noch ein paar übrig. Ich habe noch ein paar aufgehoben.
Jetzt haben wir nur noch einen Schein, verdammt. Jo. Aber naja, gut. Mittlerweile sollte sich ja nicht jeder an den Euro gewöhnt haben. Und wer es jetzt noch nicht hat, der hat echt ein Problem. Aber Japan hat ja seine Währung nicht gewechselt, so wie wir das gemacht haben. Das sind ja einfach nur 3 neue Scheine.
Ja, nee, ich habe es auch gemeint. Ich habe gemeint, seit der Einführung des Euros haben sich unsere Euroscheine doch auch geändert. Ne?
Ja, ein paar Mal. Ich glaube, vor 2 Jahren, glaube ich, das letzte Mal, wenn ich mich gerade nicht irre. Ne?
Aber da habe ich nie irgendwie einen Aufschrei mitbekommen, dass auf einmal die Automaten nicht funktionieren, weil der Euroschein ein bisschen anders war.
Nee, es hat sich ja nur die Gestaltung geändert.
Ja.
Hier ist es halt massiv, weil eben die Sicherheitsmerkmale dazu kommen. Das macht den Schein erstens schwerer. Und natürlich konnte ich nicht mehr so einfach gelesen werden in dem Moment und damit haben halt die Automaten Probleme.
Ja, okay, das ist also ein ganz neues Ding.
Ja, das ist es eben. Also gerade dieser Streifen, der da drauf klebt, da haben die Automaten ganz gewaltige Probleme mit.
Okay.
Ich finde ja die neuen Hologramme richtig cool, weil je nachdem, wie du den Schein hältst, bewegen sich halt die Köpfe von den Persönlichkeiten da drauf. Das sieht schon ziemlich cool aus.
Ja. Ich finde die auch nicht hässlich, wenn ich ehrlich bin.
Nö, die sind so wirklich schick. Also da kann man durchaus Schlimmeres vorbringen.
Aber hey, was will man von einem Land erwarten, die so einen tollen Reisepass haben? Der sieht wirklich schön aus. Der kann sich unser nur hinter verstecken. Naja gut, ich meine, was will man auf dem Bild bei uns rein basteln? Naja. So, liebe Leute, das war's wieder für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Denkt an unser Gewinnspiel und schaut euch allgemein mal unseren Partner für diese Folge Nagomi, also www.japanischelebensart.de an. Lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, macht mit beim Gewinnspiel. Ihr müsst halt an podcast@sumikai.com schicken. Ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo man uns auch immer liken kann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.